Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ranji ist 12 Jahre alt, er lebt mit seinen Eltern in Mumbai und hat einen großen Traum. Er möchte in einem Bollywood-Film mitspielen. Doch seine Pläne zerplatzen schnell, als seine Eltern ihm sagen, dass die ganze Familie jetzt nach Deutschland auswandert. Das ist die Ausgangslage im Spielfilm Träume sind wie wilde Tiger des Grimme-Preisträgers Lars Montag. Er feiert darin mit seinen sehr jungen Darstellern das Bollywood-Kino, macht sich aber auch über das Chaos einer übertrieben gelungenen Integration lustig.
Wenn etwas Wichtiges in Indien ist, dann darf ich zurück, oder?
Was kann wichtig sein wie Leben? Dann leben wir jetzt hier.
Wenn Amir wen suchen würde.
Amir? Amir ist das alte Leben. Ne? Deutschland ist neue Leben. Yes! Wir wandern und sind aus. Indien over, Deutschland hurra!
Ein Ausschnitt aus Träume sind wie wilde Tiger und vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Lars Montag sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sind Sie denn eigentlich selbst ein Bollywood-Fan?
Ich bin einer geworden. Vor dem Projekt kannte ich ein paar Filme, aber habe mich dann natürlich im Laufe der Vorbereitung da reingefriemelt. Und die Vorzüge, auch gerade dieses New Bollywood, was es ja auch gibt, jetzt aktuell wirklich erst kennengelernt im Laufe der Vorbereitungszeit.
Was hat Sie denn überhaupt an dem Projekt der Geschichte eines indischen Jungen gereizt, der unbedingt Bollywood-Star werden möchte, dann aber in Deutschland landet?
Naja, vielmehr ist es natürlich noch eine Geschichte von einem Jungen, der einfach einen Traum hat und eine Idee hat und wie mit Scheuklappen nicht rechts und links guckt, sondern wirklich der konsequent folgt. Und die Geschichte hat mich sofort gereizt, weil sie natürlich auch was mit meiner Biografie zu tun hat. Und ich glaube, fast mit der eines jeden Menschen. Und da habe ich große Resonanz gespürt und habe mich da richtig drauf gefreut.
Inwiefern identifizieren Sie sich denn mit Raji?
Naja, ich habe mit 8 Jahren mir meine erste Super-8-Kamera von meinen Eltern und Großeltern zum Geburtstag, zu Weihnachten zusammengewünscht. Das war so ein großes Geschenk. Und seitdem im Keller angefangen, Trickfilme zu drehen und dann mich irgendwann getraut, mit meinen Freunden Filme zu machen. Und ich habe mich nie gefragt, wie viele Leute bewerben sich an Filmhochschulen und wie viele werden genommen, sondern ich habe Feuerwehrmann und Lokomotivführer als Berufswunsch übersprungen. Und einfach auch trotz vieler, vieler Absagen, die auch kamen von Filmhochschulen, einfach gab es für mich gar keine andere Option. Und letztendlich hat es geklappt. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte von Ranji.
Das stimmt. Es ist ja ein unfassbar emotionaler Junge, der auch sehr viel über die Gefühle macht. Er ist wirklich ein Energiequell. Interessanterweise konfrontiert er sich immer wieder mit seinem Vater, der ein Mathematiker ist und sehr logisch ist. Das scheint ja auch so eine Art quasi eine binäre Welt sich zu zeigen in dem Film. Ich war da auf der einen Seite die Emotionen, die Welt der Kunst, auf der anderen Seite der Vater, der logisch ist und deshalb auch übrigens einen Job in Deutschland bekommt.
Genau, und diese Welt ist ja eine transgenerationale, kann man sagen. Es gibt den Opa, der Schauspieler war, der wirklich verrückte Ideen hat, ein echter Spinner der ersten Klasse ist, kann man sagen. Und was passiert mit dem Sohn eines solchen Mannes, nämlich mit Ranjis Vater? Der wird natürlich eher rational. Wenn man Spinner als Vater hat, hält man sich an das, was man berechnen und kalkulieren kann. Und der Sohn wiederum von diesem Vater, also Ranji, der einen Vater hat, der nur auf Rationalität, auf Berechnung und Kalkulierbarkeit geht, wird natürlich viel eher wieder sagen, nein, für mich ist die Fantasie das Maß aller Dinge und ich trete eher in die Fußstapfen meines Opas.
Hm. Im Grunde erzählen Sie auch zwei Geschichten. Das eine, das ist die Abenteuergeschichte unseres jungen Helden Ranji, der unbedingt in einem Bollywood-Film mitspielen möchte und in Deutschland das auch versucht, sich in ein Casting da zu engagieren. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Migrationsgeschichte und da vor allem auch die Migrationsgeschichte seiner Eltern, die damit sehr beschäftigt sind, in Deutschland überhaupt anzukommen.
Genau, also es gibt eigentlich drei Layer. Es gibt den Bollywood-Film, es gibt die Folge deinen Träumen-Ebene, es gibt die Migrationsgeschichte und es ist auch eine starke Freundschaftsgeschichte, die sich gerade im zweiten Teil des Films dann entwickelt.
Ich wollte trotzdem nochmal auf die Eltern herauskommen, weil ihre Herausforderungen so groß sind. Sie glänzen ja eher so durch Überassimilation, nicht wahr? Also sie essen das Brot, weil sie wissen, die Deutschen lieben das Brot. Wie wichtig ist gerade dieser Teil für die ganze Geschichte, für den ganzen Film, auch für die Konstruktion?
Er ist noch ein bisschen größer geworden im Laufe der Vorbereitung, weil zum Beispiel der Schauspieler, der Ranjis Vater spielt, Murali Perumal, irgendwann sagte, ach, weißt du, Lars, eigentlich spiele ich hier die Geschichte meines eigenen Vaters. der ist nach Deutschland gekommen und der war genauso wie Ranjis Vater. Der hat genauso gesprochen wie der und er hat dann noch ein bisschen mehr seiner Geschichte eingebracht. Der Vater, der sagte, wir müssen werden wie die Deutschen. Wir brauchen deutsche Freunde. Wir essen nur noch Deutsch. Und die eigene Familiengeschichte des Darstellers und seines Vaters und seiner Geschichte der Ankunft hier haben dann auch die Filmgeschichte nochmal beeinflusst.
Wie war das überhaupt bei den Dreh? Ich kann mir erstmal vorstellen, dass das Casting sehr aufwendig war, weil vielleicht der Pool an indischen Schauspielern, die auch Deutsch sprechen, vielleicht gar nicht so groß ist und sie mussten ja zum Beispiel auch beim Hauptdarsteller, beim Jungen bestimmt lange suchen. Aber wenn Sie schon erzählen, dass da die Schauspieler auch ihre Lebensgeschichten mit einbringen konnten, war das von vornherein so angesetzt, dass man eben auch auf diese Menschen zugeht und sagen, wir entwickeln da vielmehr auch mit euch gemeinsam und ihr seid nicht einfach nur besetzt für Rollen, die schon vorneweg quasi feststehen.
Na, in dem Fall, ich bin ja kein Inder und eine indische Realität und eine Migrationsrealität, sei es auch im Rahmen einer Culture-Clash-Komödie, kann ich mir natürlich nicht aus einer eigenen Erfahrung heraus erarbeiten. Da war ich angewiesen darauf. Ein gutes Beispiel dafür ist noch der Opa. Der Opa von Ranji wird von Irshad Panjatan gespielt, mit dem ich vor über 10 Jahren mal einen Tatort zusammen gemacht habe. Und ich wusste, diese Figur des Opas, die gibt es nur, wenn Irshad das spielt. Weil er ist wirklich der einzige indische Bilderbuch-Opa, den wir in Deutschland haben. Und darüber hinaus ist es ja auch seine Geschichte, die wir mit benutzen wollten. Ja. Also ja, er hat im Schuh des Manitou mitgespielt. Und weil Ranji einen Opa hat, der schon mal in Deutschland Schauspieler und Pantomime war und so gut Deutsch kann, kann auch Ranji besser Deutsch. Und das ist wirklich so maßgeschneidert auf diesen Schauspieler. Und ich habe ihn dann besucht und eigentlich ist er über 90 und dreht gar nicht mehr. Und ich habe ihn wirklich bekniet, für uns seinen Ruhestand zu unterbrechen. Und das hat er gemacht und ist sogar mit nach Mumbai geflogen.
Wie ist das überhaupt? Sie haben schon gesagt, das ist eine Culture-Clash-Komödie, die muss mit Stereotypen und Klischees spielen. Ich habe in einigen Rezensionen gelesen, dass es zum Teil auch positiv ausgelegt wird. Es wird aber auch zum Teil als unsensibel angesehen, die Art und Weise, wie im Film mit Stereotypen und Klischees umgegangen wird. Welche Rolle hat das gespielt beim Inszenieren des Films für Sie?
Wir haben da auch da die Amplituden ein bisschen höher gefahren und im Schnitt uns nochmal entschieden, der Hausmeister von Herbert Knaup gespielt, der war noch ein bisschen böser, als er jetzt im Film ist. Und die Inder waren auf der einen oder anderen Ebene mal noch ein bisschen skurriler in ihren Wortverdrehungen und haben das im Schnitt angepasst. Wir sind jetzt mit dem Level sehr zufrieden, aber natürlich ist überhaupt das Genre Culture Clash, glaube ich, eine vom Aussterben bedrohte Art. Weil das ganze Thema Anmaßung ist völlig zu Recht ein großes Thema gerade. Und Culture Clash lebt von einer Stereotypisierung einzelner Charaktermerkmale. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Auslaufmodell. Und es wundert mich nicht, dass es zum Teil sehr positiv wahrgenommen wird und dass da auch das zum anderen Teil dann Teil der Kritik ist. Wir sind mit diesem Weg, den wir jetzt genommen haben, sehr zufrieden. Auch alle indischen Darsteller sind damit sehr zufrieden. Aber ja, es wird vermutlich einer der letzten Filme seiner Art sein zum Thema Culture Clash.
Dazu gehört für mich auch übrigens der Umgang mit der Musik im Film. Die ist ja wunderbar, auch extra komponiert und sie hat Bollywood-Anleihen. Sie ist aber nicht ganz so richtig Bollywood. Was war die Idee dahinter, hinter den Songs?
Na, wir wollten ja keinen Bollywood-Film machen, sondern Bollywood interpretieren auf eine ganz eigene Art und Weise. Die Songs kommen immer an den Stellen, wo Ranji mit seinen Emotionen entweder so mit dem Rücken an der Wand steht, dass er über die Emotionen besser singen als sprechen kann und es wird eine traurige Ballade. Oder bei der Fahrkartenkontrolle kommt der große Hilf-dir-selbst-Song, der ihm Mut macht. Und das ist ja die eine Seite der Musik. Die andere Seite der Musik ist ja der Score, den wir dann wiederum mit echten indischen Instrumenten, mit dem Babelsberger Filmorchester wirklich auf doch eine ziemliche Größe angelegt haben. Und obwohl alle gesagt haben, bei einem Kinderfilm nehmt kein Orchester, das dankt euch keiner, da reicht normale Samples aus dem Keyboard, haben wir gesagt, nein, das sind echte indische Instrumente, das ist ein fettes Orchester und da wird auch richtig Gas gegeben.
Sie haben ja auch in Mumbai gedreht zum Teil. Ich weiß gar nicht, ob das schon die Zeit der Pandemie war, aber zumindest auch in einem echten Bollywood-Studio. Könnten Sie mal diese Kulturerfahrung schildern? Das ist ja vielleicht auch mal was anderes als Regisseur, der aus Deutschland kommt und sich sowas mal ansieht. Das ist ja eine komplett andere Kinokultur.
Ja, zum einen hatten wir wirklich großes Glück, den Dreh in Indien wirklich gerade abgeschlossen zu haben, bevor die Pandemie in Indien ankam. Okay. Wir sind mit dem letzten Flieger noch rausgeflogen aus Mumbai. Das war nach dem Holi Festival, wo die ganzen bunten Farben geworfen werden. Und da haben wir noch gedreht. Und eigentlich hätten wir noch 2 Nächte in Mumbai so zum Runterkommen verbracht, mussten aber in der Nacht nach dem letzten Drehtag zurückfliegen. Und obwohl wir uns geduscht und geschrubbt hatten und die beste ökologische Holi-Farbe verwendet haben, sind wir in Deutschland am Flughafen noch mit grünen und violetten Flecken im Gesicht und an den Händen aus dem Flieger gestiegen. Der Dreh in Mumbai selber, in Bollywood, in den Bollywood-Studios, war natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Also die haben ja unfassbar viel Platz da und jede Dekoration, die die aufbauen, jedes Schloss, jeden Maharaja-Palast, lassen die dann stehen, ziehen ein paar hundert Meter weiter, bauen die nächste Dekoration. Das heißt, das sieht man ja auch im Film, da gibt es diese unfassbare Landschaft voller Kulissen. Und da zu drehen mit diesen unfassbar gut organisierten Tänzern, die komplexe Choreografien innerhalb von kürzester Zeit lernen zu drehen, die aber auch gewerkschaftlich wirklich hart organisiert sind. Also die Größe der Garderoben ist festgelegt und wie viele Make-up-Artists man pro Tänzer braucht. Also es ist eine Industrie. Aber das hat mich schon echt geflasht, muss ich sagen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die beiden Kinder oder die beiden jungen Darsteller, Anlies und Shan, mit 12 und 13 Jahren das erste Mal vor der Kamera stehen in ihrem Leben, noch nie in einem Film mitgespielt haben und dann in Mumbai vor diesem 350-Mann-Team stehen, wo selbst ich keine Ahnung hatte, was die alle wirklich genau machen, außer Brot backen und Chai-Tee kochen, wo alleine schon 10 Menschen mit beschäftigt waren, dann denke ich mir, wow, was muss die das in den Bann gezogen haben?
Aber man hat sich schon begrüßt oder hat man mit den Augen gerollt, dass da ein Deutscher so eine Art à la Bollywood-Film macht?
Wir hatten ja einen riesen Vorteil. Wir hatten mit Terence Lewis, der diesen Star spielt, den Ranji anhimmelt, wirklich einen der Top 3 Bollywood-Choreografen. Und der sitzt in der Jury von India's Got Talent, was also Deutschland sucht den Superstar auf Indisch ist, und ist einfach da ein Superstar. Und der hat mit seiner Teilnahme natürlich diesen Film geadelt und das ganze indische Team ist ausgeflippt. Wow, wir drehen mit Terence. Und das hat dadurch eine tolle Eigendynamik entwickelt. Die Inder selber, die hinterher dem Team habe ich den Film gezeigt und die sagten, ach Mensch, toll, mal endlich wieder einen richtigen Bollywood-Film gemacht zu haben. Weil natürlich im Moment in Indien guckt man eher schmunzelnd auf die Bollywood-Tradition. Da passieren natürlich ganz neue Netflix-Filme, Arthouse-Filme und so weiter. Und mal wieder einen Film zu machen, in dem gesungen und getanzt wird, ist für die fast eine kleine Reminiszenz gewesen und die hatten richtig Spaß dran.
Regisseur und Grimme-Preisträger Lars Montag über seinen sehr sympathischen Spielfilm Träume sind wie wilde Tiger zu sehen seit Donnerstag in unseren Kinos.